Nach dem Frühstück duschte ich. Später am Nachmittag noch einmal. Schließlich war ich so erschöpft, dass ich mich wieder ins Bett legen musste. Ich dachte, hoffentlich wache ich rechtzeitig zur Party wieder auf. Und dann dachte ich, hoffentlich nicht. Das ist ein Satz, der relativ typisch ist für Wolfgang Herrndorf, der sich finden lässt in seinen Erzählungen, in dem Fall in seiner Erzählung Diesseits des Van Ellen-Gürtels. Wolfgang Herrndorf, ein ganz bemerkenswerter Schriftsteller, der vor etwas mehr als einem Jahr gesagt hat, es reicht, und sich erschossen hat. In Berlin, ganz einfach, weil seine Krebserkrankung so weit fortgeschritten war, dass es keine Hoffnung mehr für ihn gab. In den letzten Monaten seines Lebens hat er einen Blog betrieben, Internetblog. Arbeit und Struktur ist mittlerweile auch erhältlich als Buch, empfehlenswert. Und er hat gearbeitet an Szenen für einen neuen Roman. Und das ohne die geringste Aussicht, diesen Roman auch noch beenden zu können. Es gibt zum Beispiel Aufzeichnungen in dem Blog, wo er schreibt, keine Fragmente aufbewahren, niemals Fragmente aufbewahren, niemals Germanisten an mein Werk lassen, niemals Germanisten ranlassen, Freunde bitten, Briefe und so weiter zu vernichten, Journalisten bitte mit der Waffe in der Hand vertreiben. Und was ist das Ergebnis, nachdem Wolfgang Herrndorf ein Jahr tot ist? Ende September erschien ein neues Buch, posthum von Wolfgang Herrndorf. Die Protagonistin darin vagabundiert durch Deutschland, das in der Regel zu Fuß, und es ist eine Protagonistin, die bereits in einem anderen Werk von Wolfgang Herrndorf auftauchte. Isa, bekannt aus Chick. Chick, mittlerweile ja so ein Klassiker, der selbst auf die Lehrpläne der hiesigen Schulen geschafft hat. Fast 2 Millionen Exemplare sind verkauft worden in Deutschland seit 2010 und der Roman ist auch schon in weit über 25 Sprachen übersetzt worden. Gibt auch genügend Theaterbühnen, die das inszenieren, und natürlich Hörspiele gibt es auch. Noch eine Randbemerkung. Das Buch von Wolfgang Herrndorf kommt auch ins Kino. Ja, der Rowohlt Verlag hat Leute beauftragt, Drehbücher zu verfassen. Es gibt schon Leute, die Regie führen werden, in dem Fall David Wendt. Und die Dreharbeiten sollen in den nächsten Wochen beginnen. Kirchensteuer ist sowas, was darauf hinweist, dass die Trennung von Kirche und Staat nicht so richtig gegeben ist in Deutschland. Findet auch die Humanistische Union, und deren Beirat Johann Albrecht Haupt hören wir im Folgenden.
Was mich wurmt und was eigentlich nicht passt, ist, dass der Staat die Kirchensteuer für die Kirchen einzieht. Die Kirchensteuer selber sind ja eigentlich nichts anderes als ein Beitrag, ein Mitgliedsbeitrag. Und ich habe nichts dagegen, dass die Kirchen von ihren Mitgliedern Beiträge erhebt. Aber dass der Staat dies für die Kirche macht, das finde ich ist eine Ungeheuerlichkeit. Das gibt es übrigens auch nur, soweit ich weiß, in Deutschland.
Im Gegenzug sind ja die Kirchen auch extrem sozial engagiert, betreiben Kliniken, Caritas, Hausaufgabenbetreuung, Betreuung von Flüchtlingen etc. 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 Stimmt doch, oder?
Die Kirchen sind vielfältig engagiert und das finde ich auch im Prinzip nicht zu beanstanden. Im Gegenteil, ich freue mich, dass die Kirchen wie auch andere gesellschaftliche Gruppen, es sind ja nicht nur die Kirchen, sich in der Weise engagieren. Dafür werden sie aber auch vom Staat bezahlt. Und zwar nicht durch die Kirchensteuer, sondern die wird dafür kaum in Anspruch genommen, sondern dies wird bezahlt wie alle anderen Leistungen, die im öffentlichen Interesse stattfinden. Also die Kindergärten werden vom Staat, die kirchlichen auch von dem Staat subventioniert, die Schulen werden vom Staat subventioniert, die von den Diakonie und der Caritas betriebenen Krankenhäuser werden von den Sozialversicherungsträgern und den Patienten selber finanziert. Da tut die Kirche so gut wie überhaupt gar kein eigenes Geld rein.
Wie ist denn eigentlich die Situation in anderen Ländern? Weil ich glaube, das ist ja ziemlich exklusiv, was hier in Deutschland passiert, ne?
Die Kirchen in den anderen Ländern sind mit Abstand weniger reich als die deutschen Kirchen.
Auch in Italien?
Auch in Italien ist die Kirche wesentlich ärmer als in Deutschland. Das ist unterschiedlich. Es gibt Länder, in denen die Kirchen noch ärmer sind, aber so reich wie in Deutschland ist keine einzige Kirche. Und davon lebt auch der Vatikan zu einem großen Teil, die katholische Kirche, dass deutsche Gelder nach Rom fließen.
Ja, soweit. Mitglied der Humanistischen Union. Zur nicht ganz gegebenen Trennung von Kirche und Staat in Deutschland. Man kann ja mal fragen, wie es denn aussieht mit der Abschaffung der Kirchensteuer.
Diese Konferenz ist eine große internationale Konferenz, die jetzt den Anspruch hat, Konzepte und praktische Beispiele von einer Wirtschaft jenseits des Wachstums vorzustellen, auszuprobieren und zu diskutieren. Also da gibt es Ansätze, würde ich sagen, von so dem Kleinen, ich verändere was in meinem eigenen Leben, also ich gründe jetzt ein Hausprojekt oder ich mache einen Gemeinschaftsgarten auf, über neue Wirtschaftsmodelle, also wollen wir nicht alles verkommunisieren oder brauchen wir ein bedingungsloses Grundeinkommen, bis hin zu, wie organisieren wir irgendwie Gemeinschaft und Staat anders. In der Diversity-Konferenz ist es ja, weil es international ist, sehr bunt gemischt. Also da gibt es jetzt irgendwie suffizienzorientierte Ansätze, die eher eben sagen, wir müssen was im Kleinen verändern. Es gibt sozialreformerische, die sagen, wir müssen was im Staat verändern. Es gibt die kapitalismuskritischen, die sagen, nee, wir müssen den Kapitalismus abschaffen und dann wird die Wirtschaft anders. Und es gibt die feministischen, die sagen, es hängt von der Reproduktion ab. Wir müssen das patriarchale System ändern. Genau, und wir haben da eine sehr bunte Mischung auf der Konferenz vertreten. Gemein all diesen Konzepten oder diesen Ansätzen ist eben die Kritik am Wachstum und die Ausrichtung der Wirtschaft darauf. Aber da gibt es sehr viele verschiedene Ansätze, die sich auch in ihrer Radikalität deutlich unterscheiden.
Ja, soweit eine Organisatorin eines Kongresses, der schon vor ein paar Wochen stattgefunden hat in Leipzig. Anfang September fand da eine Konferenz oder ein Kongress statt, wo man diskutiert hat über das Wachstum der kapitalistischen Ökonomie. Mehr als 2000 Leute sind da zusammengekommen in Leipzig unter der Überschrift Degrowth. Tenor, naja, es gibt ein Wachstumsdogma und trotzdem geht es den Leuten beschissen. Stattdessen solle Schrumpfung ein Leben ohne Angst bringen oder ein besseres Leben bringen, Schrumpfung von Produktion und Konsum. Naja, wir nehmen das hier mal als Anlass, um uns kurz kritisch zu verständigen über die Postwachstumsbewegung und das, was da immer so mitschwingt, nämlich der Konsumkritik. Wir hören Uli Schuster.
Ja, also ich muss sagen, dass diese Konferenz ja nur ein Teil einer Entwicklung ist, die wir in den letzten Jahren erleben und die man einerseits als Wachstumskritik oder Postwachstumsbewegung beschreiben kann. Da sind sich die Organisatoren ja oder Teilnehmer auch selbst noch nicht so richtig einig. Ist das nun schon eine neue Bewegung? Ist das vielleicht etwas, was gar nicht so neu ist, sondern eher in der Tradition steht, die vielleicht mit der Globalisierungskritik Ende der 90er Jahre beginnt oder vielleicht sogar Mitte der 90er Jahre mit den Protesten gegen die NAFTA-Abkommen und vor allen Dingen der Entstehung der Guerilla in Mexiko. Also gibt es ganz verschiedene Positionen und Traditionslinien, die da aufgemacht werden. Und die sich eben zum einen an diesem Postwachstumskritik jetzt Begriff so organisieren oder da diese Gemeinschaft oder die Gemeinsamkeit ausbilden. Und was unser Ansatz war, da kritisch drauf zu sehen, war eher ein bestimmter Aspekt, den ich jetzt mal mit Konsumkritik bezeichnen würde. Und wir haben uns irgendwann tatsächlich, und wir, das meint jetzt die Gruppe Roter Salon, die in Leipzig eine Veranstaltung organisiert hat und in deren Rahmen wir dann überhaupt so eine Themen diskutiert haben, wir haben uns tatsächlich angesprochen gefühlt. Und zwar angesprochen, weil ein Teil dieser linken Konsumkritik und vielleicht auch ein Teil der Konsumkritik, die jetzt nicht unbedingt linksradikal ist, sondern vielleicht auch vorsichtig nur sozialreformerisch, ja uns als Menschen anspricht, als einzelne Individuen und sagt, wir müssen unser Konsumverhalten ändern. Und dieser Aufforderung begegnet man früher oder später. Man kommt daran praktisch gar nicht mehr vorbei, ob das in Form von ja, linken Analysen geschieht, die dann mit Forderungskatalogen verbunden sind, wie man zu konsumieren hat, ob das im privaten Umfeld entsteht. Und das war so ein bisschen der Ansatz, dass wir gesagt haben, okay, dann setzen wir uns damit mal auseinander. Und unser Kritikpunkt, also ich habe das jetzt schon so ein bisschen eingegrenzt, richtet sich vor allen Dingen in erster Linie auf diese Aufforderung an das Selbst, das eigene Leben zu überdenken und daraus ein Programm linker Veränderung zu machen oder gesellschaftlicher Transformation zu machen. Und wir fragen uns oder wir sind sehr skeptisch, ob das so funktioniert und ob, wenn es denn tatsächlich zu einer Transformation führt von Gesellschaft, ob das denn tatsächlich eine emanzipatorische Transformation ist oder ob das nicht dazu führt, dass innerhalb der Gesellschaft die Aspekte von Selbstkontrolle zunehmen und über dieses Moment des kritischen Konsums die Menschen noch viel grundlegender in so ein kapitalistisches Warensystem eingebunden werden, allerdings unter neuen Vorzeichen oder den Vorzeichen von Nachhaltigkeit, Bewusstsein, Kontrolle etc.
Ja, Postwachstum, Konsumkritik hier im Fokus. Die Kritik von Uli Schuster, es ist vielleicht so, dass die Ansätze dort kein besseres Leben herbeiführen, dass man eher den Kapitalismus gesund schrumpfen möchte, dass man den Traum träumt einer natürlichen Wirtschaftsordnung, wenn man so will, eines Kapitalismus mit menschlichem Antlitz. Häufig geht das auch mal mit Verzichtsideologie einher, mit Asketismus und das, wo doch Schrumpfung ganz real ist. Man denke nur an die Situation in südeuropäischen Ländern wie Griechenland, wie Spanien, wo das längst angeordnete Realität ist, auf Sparflamme zu kochen. Dennoch, und das ist auch der Punkt von Uli Schuss, den wir gerade gehört haben, rührt die Attraktivität natürlich aus einem Unbehagen, einem relativ diffusen Unbehagen, Entfremdungserscheinungen, die permanente Anforderung nach Flexibilität, nach Konkurrenzdruck, der ja auf allen lastet. Und auch die Tatsache, dass der erfolgreiche Verkauf der wahren Arbeitskraft längst von der Regel zur Ausnahme wurde. Der Arbeitszwang, mit dem den Menschen eingehämmert wird, dass es keine Mahlzeit gibt, die kein Geld kostet. Vermutlich sind es diese Zustände, die zum Beispiel tausende Menschen nach Leipzig fahren, dies zur Degrowth-Konferenz. Und tatsächlich, die Konsum- und Wachstumskritik hat längst die Nischen des politischen Aktionismus und der Subkultur verlassen.
Ich glaube, das wird dann ein Problem, wenn das zu einem politischen Programm erhoben wird. Also auf der individuellen Ebene das zu tun, das erscheint mir jetzt erstmal noch nicht so problematisch. Es könnte halt sein, dass die Leute sich irren, dass das Siegel nicht das Richtige ist, dass es auch da Betrug gibt, weil es in kapitalistischen Wirtschaften eine Tendenz dazu gibt, die Produktionskosten zu senken und Produkte zu mit Marktstrategien besser verkaufen zu können. Und beide Tendenzen laufen ja darauf hinaus, dass so ein Siegel entweder seine eigenen Maßgaben unterläuft oder die Maßgaben gar nicht die richtigen sind, die tatsächlich das halten, was sie versprechen. Das kann natürlich passieren, aber auf so einer individuellen Ebene, okay, ganz gut. Aber wenn das zu einem Programm wird, wenn also Forderungskataloge damit verbunden werden und zum Beispiel argumentiert wird, das ist der Anfang einer größeren, radikaleren, politischeren Bewegung, dann muss man skeptisch werden. Weil dann kann man ja wirklich fragen, ist es tatsächlich so, dass über so ein individuelles Verhalten eine Politisierung bewirkt wird, in denen Menschen sich kollektiv zusammentun und diskutieren, welche Praxis die richtige ist, oder ob das nicht genau den gegenteiligen Effekt hat. Ob über diese Individualisierung von scheinbarem Protest eine kollektive Aktionsform und ein kollektiver Diskurs, ein kollektives Auseinandersetzen mit der Gesellschaft tendenziell eher erschwert wird, der vielleicht sogar verhindert wird und es dann so einen individualistischen Ausgang nimmt, der dann auch ganz schnell so eine befriedende Wirkung hat, weil man tut ja das Richtige. Also mehr kann man jetzt ja wirklich nicht tun, als sein eigenes Verhalten zu ändern. Und ein zweiter Aspekt wäre, den ich bei solchem individuellen Verhalten jetzt kritisch finde, führt das nicht zu einer Überforderung dieses Selbst, was ja auch von solchen Büchern wie Harald Welzer, einer dieser Vordenker, der Postwachstumsbewegung mit seinem Buch Selbstdenken und von dem ja auch dieser Ausspruch kommt, der für unsere Veranstaltung sozusagen das Motto abgibt, das Leitmotiv Widerstand gegen sich selbst, was er mal in einem Interview formuliert hat, ob das nicht dazu führt, dass das Selbst sich in einer Zeit, in der eigentlich ja die Beschreibung, auf die wir ja vorhin schon kurz verwiesen haben, also das Selbst sowieso sehr stark gefordert ist, im ständigen Konkurrenzkampf innerhalb von Produktions- und Arbeitsbeziehungen, wo man ständig erreichbar ist, sich ständig vergleicht und wo das im Gegensatz vielleicht zu früheren Epochen wie den 50er, 60er Jahren, als man, ich mache jetzt eine sehr scharfe Unterscheidung, die vielleicht stimmt, aber man könnte ja sagen, in den 50er und 60er Jahren haben die Menschen zwar gearbeitet und auch sehr lange gearbeitet, aber sie mussten sozusagen das ohne eigene Kreativität tun, wenn sie am Fließband standen. Und das war ein relativ mechanisches Wirken immer noch im Vergleich zu den heutigen Produktionsbedingungen, also alles, was mit Computer, IT-Industrie und so weiter zu tun hat, ist man die ganze Zeit in so einem Denkprozess drin. Also wenn das sowieso dazu führt, dass das Selbst in einer ganz anderen Weise gewissermaßen selig gefordert ist, dann auch noch in der Konsumsphäre die ganze Zeit dafür Sorge getragen wird, dass man das Richtige tut, dann erscheint mir das jetzt erstmal nicht, das erscheint mir kein emanzipatorisches Versprechen zu sein. Das scheint mir nicht mal eine Milderung im Sinne einer reformerischen Verbesserung der Lebensverhältnisse zu sein, sondern es erscheint mir ganz einfach als absolut anstrengendes Programm. Und da wäre ich schon sehr skeptisch, was das bedeutet. Bis hin zu, dass das ja steigerungsfähig sein könnte, dass das ja eine Art, nenne es jetzt mal ganz krass, eine Art totalitärer Anspruch da dahinter stecken kann. Das wäre jetzt so eine Dystopie, die man da an einigen Stellen aufblitzen sehen könnte. Man muss das nicht machen. Aber wenn man jetzt ein bisschen vergleicht, es ist ja gerade in den letzten Monaten ziemlich viel über diesen Roman von David Eggers Circle diskutiert worden. Und wenn man den sich anschaut, dann findet man ja dort auch, dass eine bestimmte Totalität der Produktionsverhältnisse genau über so eine Versprechen umgesetzt wird, dass man engagiert, durch engagiertes individuelles Verhalten die Welt besser machen kann und mit gutem Beispiel die ganze Zeit vorangehen soll. Das führt dann natürlich doch zu den absurdesten Sachen. Man verbessert den Umweltschutz, indem man jeden Wald mit Kameras bestückt. Ja, aber ein Teil davon könnte man auch in der heutigen Entwicklung sehen, sein individuelles Verhalten bestimmten Maßstäben anzupassen und mit gutem Beispiel voranzugehen, nur das Richtige zu konsumieren, sich selbst zu kontrollieren, bewusster zu sein, einfach die ganze Zeit aufzupassen. Und ich finde da schon, dass man das teilweise mit so dystopischen Elementen ganz gut in Einklang bringen kann und dass einem der Himmel Angst werden kann, wenn sich das so durchsetzt als politische Programmatik.
Ja, soweit eine kleine kritische Verständigung über die Postwachstumsbewegung, über die Konsumkritik hier von Ulrich Schuster, kann man übrigens in noch ausführlicher Form nachhören. Die Adresse dafür, wie so oft, das Audioarchiv. Audioarchiv, einfach mal in die Suchmaschine des Vertrauens eingeben, audioarchiv.blogspot.de. Da findet sich auch ein Vortrag von Ulrich Schuster zum Thema Postwachstumsbewegung, zum Thema Konsumkritik.